willkommen im Sparhelden-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute spreche ich mit Ingo Schröder, einem der Geschäftsführer von Maiwerk Finanzpartner, ein Beratungsunternehmen für private Finanzplanung, das er gemeinsam mit seinen Beraterkollegen René und Marciano 2014 gegründet hat. Ihr Ziel ist es, die Finanzberatung neu zu definieren, weshalb sich die drei unter anderem für das Modell der Honorarberatung entschieden haben. Darüber werden wir auch in der heutigen Folge einmal genauer sprechen. Ingo ist aber außerdem auch Host des Finanzpodcasts How I Met My Money, in denen es um die Basics und Hintergründe rund um die Finanzwelt geht. Hallo lieber Ingo, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Saskia, schön, dass ich da sein darf und vielen lieben Dank für die nette Anmoderation.
Ja, sehr gerne. Bevor wir in das Thema Honorarberatung einsteigen, würde ich dir gern einmal ein paar persönliche Fragen stellen, denn in unserem ersten Telefonat haben wir ja festgestellt, dass wir beide so die Leidenschaft für das digitale Nomadentum teilen. Wir kamen da gerade beide zurück von den Kanaren. Jetzt bist du schon wieder in der Karibik und die Finanzbranche ist ja doch eher sehr konservativ immer noch. Digitales Nomadentum und Finanzberatung, wie passt das für dich zusammen?
Super. Nein, also ich glaube, dass in Corona-Zeiten viele gemerkt haben, dass sowohl auf Beraterseite, dass Online-Beratung möglich ist und dass es auch angenommen wird und dass auch die Akzeptanz auf Kundenseite gestiegen ist, weil ja quasi jede Beratung, jede Dienstleistung, die man irgendwie in Anspruch nehmen wollte, ob das kulturelles ist, ob das Arzttermine sind zum Teil oder halt auch eben Finanzberatung, dass auch Endkunden das über Videocalls, Meets, Zoom, wie auch immer wahrgenommen haben, dass da einfach die Akzeptanz stark gestiegen ist. Und ich glaube, dass sich das super gut vereinen lässt und wir machen das auch am praktischen Beispiel vor, wenn man halt eben seine Prozesse konsequent digitalisiert und wenn man auch die Transparenz gut nach außen trägt und das kann man eben, und da ist auch ein guter Übergang später für die Honorarberatung, mit der Honorarberatung eben besonders gut machen.
Sehr cool, ja. Also ich muss auch sagen, meine Kunden ja, nehmen das auch extrem gut an, dass ich immer an verschiedenen Orten bin. Also die freuen sich immer, wenn sie von mir eine Mail bekommen, wo ich gerade wieder irgendwie Grüße aus Portugal schicke oder von den Kanaren, wo auch immer ich gerade bin. Und eigentlich ist das immer so ein Anreiz für die anderen, das nehme ich auch wahr, dass die auch sagen, ach Mensch, also das könnte ich mir auch mal vorstellen, so für eine längere Zeit im Ausland zu sein.
Ja, also habe ich meistens tatsächlich auch. Wobei ich sagen muss, also ich finde es ja immer wichtig, zwei Seiten der Medaille zu betrachten. Ich hatte letztens mal ein Gespräch, da ging es um einen größeren sechsstelligen Betrag zum Anlegen. Und die beiden Kunden waren älter, die waren Mitte 60 und beide Ärzte. Und die fanden das tatsächlich gar nicht so cool, dass ich jetzt auf der Karibik bin, weil das halt einfach nicht zu ihrem aktuellen Leben passt. Und da muss ich auch sagen, das kann ich auch verstehen. Aber ich glaube, so ist es auch für jeden Berater, für jede Dienstleistung wichtig, dass man seine Marke halt schärft und weiß, okay, was passt zu mir, wie bringe ich das authentisch rüber und dann ist es auch okay, wenn Leute das anders sehen. Also ich glaube, das ist nicht nur immer so, dass man sagt, alle finden das cool, dass man irgendwo ist, sondern es gibt tatsächlich auch Leute, die es einem dann vor allem auch sagen, dass sie sagen, hey, das passt einfach nicht zu mir und dann ist das auch okay.
Das stimmt. Also da gibt es ja kein richtig oder falsch, das muss jeder für sich individuell entscheiden und gerade während Corona schwingen da ja auch Ängste mit. Jeder geht anders damit um und insofern macht das jeder so, wie es für ihn am besten ist.
Definitiv.
Ja, du hast ja deine ersten Aktien schon mit 14 Jahren gekauft und bist heute finanziell frei. Wie kam es dazu, dass du dich schon so früh im Jugendalter mit der Börse auseinandergesetzt hast und auch vor allem die spannende Frage, wie hast du deine finanzielle Freiheit erreicht?
Ja, also das war bei mir irgendwie immer so eine intrinsische Motivation, die ich da hatte. Ich weiß noch, ich habe damals bei meiner Oma immer Steine gesammelt und habe dann je nach Aussehen da Preisschilder dran gemacht und fand es schon immer cool, große Zahlen da dran zu schreiben. Und so kam das irgendwie, hat das begonnen, daran kann ich mich noch erinnern. Meine Eltern waren selbstständig, die ganze Familie war selbstständig, eher im handwerklichen Bereich. Und so hat man immer schon mitbekommen, was es heißt, für Geld zu arbeiten, aber auch was die Benefits sind, aber natürlich auch die Risiken. Und keine Ahnung, dann kam das irgendwann mal, ich habe mir immer NTV angeguckt, fand das immer ganz cool, damals noch mit, also immer ja noch mit Markus Koch und anderen Börsenmoderatoren da auf dem, auf dem Parkett in New York, und habe dann auch immer fleißig so NTV Teletext mir angeschaut, neben den Fußballsachen auf RTL immer NTV Teletext, und habe dann die Aktien so durchgescrollt. Ne? Das war gar keine Analyse, nichts dahinter, sondern einfach nur, oh, das finde ich cool. Und dann bin ich irgendwann zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, hey, ich will jetzt Aktien kaufen. Und ich glaube, davor gab es noch dieses Planspiel Börse über die Sparkasse. Und da waren wir auch richtig gut. Also da sind wir, glaube ich, bis ins NRW-Finale gekommen damals. Also irgendwie hat es da auch schon ganz gut funktioniert. Und dann wollte ich irgendwann selbst Aktien kaufen und bin dann tatsächlich zur Sparkasse gegangen mit meiner Mutter. Und die meinte, du hast doch nicht mal alle Latten am Zaun. Aber es war mein eigenes verdientes Geld, von daher konnte sie da auch nicht viel zu sagen, und dementsprechend haben wir dann Aktien gekauft.
War deine Mutter selbst auch in Aktien investiert?
Nein, um Gottes Willen. Meine Mutter hatte klassische Versicherungen, Bausparverträge, wo wir später noch uns 3 Stunden lang richtig gefetzt haben, weil meine Mutter mir Geld quasi geschenkt hat noch im Studium. Und meinte, ich soll noch irgendwas unterschreiben. Und dann habe ich dieses Schreiben gesehen von so einem Bausparvertrag und meine Mutter, ich kann das nicht unterschreiben, wenn ich meinen Kunden sage, dass Bausparverträge zum größten Teil scheiße sind. Und die so, doch, das ist geschenktes Geld, dann bekommst du das nicht mehr. Ich so, dann lieber gar nicht, bevor ich irgendwas habe, wo ich nicht hinterstehe. Und dann habe ich ihr das erklärt, welche Kosten da drin sind. Und dann hat sie festgestellt, dass ihre Gartenzeitung nicht umsonst ist, sondern dass das in den Bauspargebühren mit drin ist. Und 3 Stunden später waren wir bei der Sparkasse und haben den Bausparvertrag gekündigt und ein Depot aufgemacht.
Ja, dann konntest du sie aber dann doch überzeugen.
Ja, durchaus. Aber es war ein Prozess. Aber das waren quasi so die ersten Kontaktpunkte, die ich eigentlich mit dem Thema hatte. Und so habe ich mich auch über das Studium, über das BWL-Studium und dann mit dem Einstieg in den Finanzvertrieb immer mehr mit dem Thema Geld beschäftigt und bin dann darüber, also natürlich in ETFs lege ich auch Geld an, aber bin darüber auch ins Daytrading eingestiegen und praktiziere das auch sehr erfolgreich, was ich hier keinem empfehlen würde, weil das hochspeziell ist und sehr, 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 sehr risikoreich. Aber ich habe meinen kleinen Weg dafür gefunden und die Kombination aus Arbeitskraft, Unternehmertum, langfristige Aktien, ETF-Anlage und Daytrading, die hat dann dazu geführt, dass ich mich heute als finanziell frei bezeichnen würde.
Sehr, sehr cool. Jetzt hast du gerade schon zum Schluss das einmal so ein bisschen zusammengefasst, die Punkte, die dazu geführt haben. Was sind so aus deiner Sicht 3 Erfolgstipps, um an der Börse erfolgreich zu agieren und eben Vermögen auch aufzubauen für alle die, die auch anstreben, finanziell frei zu werden?
Mhm. Ich glaube, dass man mehr über sich erfahren kann, über das Thema Geld. Ich glaube, Finanzpsychologie verbunden mit dem Thema Geld ist ein riesengroßer Faktor. Also was uns allen dreien als Maiwerk Finanzpartner, als Co-Founder und Founder viel gebracht hat, aber mir auch persönlich, ist das Finanzcoaching. Also wir haben eine Finanzcoaching-Ausbildung gemacht, wo man sich über das Thema Geld enorm mit sich selbst beschäftigt, welche Identitäten eigentlich Geld einnimmt bei der eigenen Identität, welche Glaubenssätze und was eigentlich dahinter steckt. Und da das nicht das Thema Geld dahinter steckt, sondern eigentlich ich und was ich auf Geld projiziere und welche Geldwege ich einschlage und welche Lebenswege ich einschlage. Ich glaube, wenn man sich dem mehr bewusst ist, dann kann man auch mit dem Geld bewusster umgehen, weil man mit sich bewusster umgeht und dann ist Geld eben nur noch Geld. Weil man weiß, man wird auch mit und ohne Geld glücklich, man ist auch mit und ohne Geld zufrieden. Und das macht lustigerweise das Geldverdienen einfacher, weil man nicht mehr so abhängig davon ist. Und das war ein ganz großer Faktor, glaube ich. Ich glaube immer, dass in die Zukunft denken war ein großer Punkt, also unternehmerisch, also zu schauen, okay, was will der Verbraucher, was will der Endkunde wirklich und wie biete ich vor allem auch im Finanzbereich eine ehrliche Dienstleistung, eine transparente Dienstleistung, so wie ich sie selbst gerne auch haben wollen würde, ohne dass ich gefühlt irgendjemand verarschen muss oder Informationen verbergen muss, damit ich meinen Produktverkauf bekomme. Das ist das Zweite. Und als Anleger nochmal, glaube ich, ist es einfach Zeit und Langfristigkeit. und auch einfach teilweise Emotionslosigkeit. Ich habe lange Zeit auch in meinem Studium Poker gespielt, Online-Poker gespielt, 32 Tische gleichzeitig. Und das ist einfach Sitzfleisch. Sitzfleisch haben, rational, statistisch durchziehen. Und das ist es auch an der Börse. Man muss sich eine gute Strategie machen, man muss kostengünstige Produkte haben, man muss sich immer wieder selbst hinterfragen, habe ich jetzt hier rational gehandelt, habe ich emotional gehandelt, warum habe ich emotional gehandelt und mache ich es beim nächsten Mal wieder. Und das sind, glaube ich, so die auch die Mischungen, die daraus entstehen, die Kombination, die Wechselwirkung. Und das würde ich so spontan als drei Erfolgsfaktoren beschreiben.
Ganz spannend, vor allen Dingen so der Aspekt der Finanzpsychologie, Emotionen an der Börse. Also das kann ich nur bestätigen. Ich bin seit Herbst letztes Jahr auch so ein bisschen mit Aktienoptionen am Handeln. Zwar nicht so als Daytraderin, das ist nie mein Ziel gewesen, dafür reicht meine Zeit nicht aus. Aber gerade vor allen Dingen, was man ja über sich selbst lernt, wenn man Verluste macht, wenn die neue Größen erreichen, also sowohl Verluste als auch Gewinne und auch ja so die eigenen Geldgrenzen, die man sich so setzt. Also es geht ja schon los dabei, was hält man selbst für ein gutes Gehalt und dann sagt man, da will man irgendwo hin und da limitiert man sich am Ende des Tages im Endeffekt auch schon. Und da ganz wichtig, wie du gesagt hast, eben sich selbst da zu reflektieren, sich da die richtigen Fragen zu stellen und sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, macht, glaube ich, auch einen großen Punkt aus, eben ja zum Vermögen zu kommen. Also es sind nicht nur die Strategien, sondern vor allen Dingen eben der Kopf und die Emotionen, die da auch ja sehr stark Einfluss nehmen.
Total. Und so wie du es auch sagst, beim Thema Geld, ne, was will ich eigentlich verdienen? Im Endeffekt sage ich ja nicht, was will ich verdienen, sondern wie viel bin ich wert und was kann ich für mich verlangen? Und wenn ich natürlich nicht meinen eigenen Wert spüre und meinen eigenen Wert kenne, dann kann ich auch nicht so viel verlangen und dann limitiere ich mich automatisch. Und wenn ich natürlich spüre, dass ich 300, 400 Euro die Stunde nehmen kann oder dass ich 5.000, 6.000 Euro im Monat wert bin, dann kann ich das auch dem gegenüber so rüberbringen und dann ist es auch ganz selbstverständlich, dass ich das bekomme. Ja, aber manche denken, okay, weil ich das Geld jetzt bekomme, bin ich mehr wert. Nein, nein, es ist genau andersrum. Weil ich es wert bin, bekomme ich es. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wo es darum geht, sich selbst kennenzulernen, seinen eigenen Wert kennenzulernen und wenn man den mal hat, dann weiß man auch, wie man ihn besser steigern kann.
Das stimmt, ja. Ja, lass uns mal gerne zur Honorarberatung überschwenken. Ja. Magst du noch mal ein paar Worte zu eurer Gründungsgeschichte erzählen? Wie ist es zur Maiwerk Finanzpartnern gekommen?
Wir waren in einem größeren Finanzvertrieb, der mit T anfängt und waren dort sehr erfolgreich in der Sales-Laufbahn, aber auch in der Karriereleiter. Also es gibt da meistens bei so Strukturvertrieben, so werden sie ja häufig genannt, mehrere Laufbahnen. Man macht nur Sales oder man macht ein bisschen Sales, aber auch Teamaufbau. Meine beiden Co-Founder, Marciano und René, waren erfolgreich im Teamaufbau und ich war in der Sales-Laufbahn an der zweithöchsten Position. Und irgendwann kam so der Punkt, wo wir uns gedacht haben, ist es das, was wir die nächsten 20 Jahre lang machen wollen? Weil man wurde immer so erzogen, man ist Unternehmer im Unternehmen, aber im Endeffekt war das gar nicht so. Man war selbstständig in einem Unternehmen, weil man doch an vielen Punkten nicht selbstbestimmt war, was natürlich auch logisch ist in manchen Stellen, dass man halt so aus Corporate Identity Sicht manche Dinge nicht machen darf, ne? Zum Beispiel einen Podcast machen, einen eigenen Webauftritt machen und allem drum und dran. Das musste halt immer im einheitlichen Design sein, damit das rechtlich alles sauber ist. Und da kam man an so Punkte, wo wir gesagt haben, wir haben den Kunden immer so gut beraten, wie wir konnten, aber das passt uns an manchen Stellen nicht. Und dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht und haben gesagt, nee, wir wollen das Unternehmen verlassen und haben uns überlegt, wie, mit welchem Geschäftsmodell, wenn wir in der Branche bleiben wollen, wollen wir weiterarbeiten. Und das Motto bei diesem Finanzvertrieb hieß immer, berate den Kunden so, wie du selbst beraten werden möchtest. Aber wenn man mal ganz offen und ehrlich ist, keiner von denen möchte so beraten werden, wie die da beraten, wenn man die Kosten in Finanzprodukten kennen würde und die Interessenskonflikte, die nicht jeder hat und die auch nicht immer auftauchen, aber die an vielen Stellen einfach automatisch kommen. Und es gibt immer ein paar Berater, die finanziell frei sind, auch in solchen Finanzvertrieben natürlich. Aber viele, viele andere, die müssen gucken, wie sie im Monat über die Runden kommen. Und dann ist doch manchmal der Produktabschluss wichtiger als das Wohl des Kunden. Und so haben wir uns halt darüber Gedanken gemacht, wie können wir das wirklich wahr werden lassen, den Kunden so zu beraten, wie wir selbst beraten werden wollen. Und so kamen wir dann halt eben zur Honorarberatung, hatten Kollegen aus dem Strukturvertrieb, die schon einen Exit ein Jahr vorher hatten und sich mit dem Thema schon beschäftigt hatten. Und dann haben wir uns quasi Informationen von denen gekauft, hatten so ein paar Mentoren an dem Bereich, die wir halt bezahlt haben dafür. Und so haben wir dann im Juni 2015 mittlerweile Maiwerk Finanzpartner gegründet, zu dritt, um halt eben den Gedanken der Honorarberatung zu verfolgen, sowohl für das Thema Kapitalanlage als auch für das Thema Versicherung.
Ja, sehr cool. Jetzt hast du gerade den Aspekt der Kosten angesprochen, was so ein großer Punkt ist, wo man eben sagt, so möchte man dann eigentlich nicht beraten werden, wenn man die Kosten dahinter kennt. Und da sind wir so in dieser Thematik Honorarberatung versus Provisionsberatung. Magst du mal da die Unterschiede der Honorarberatung zur provisionsbasierten Beratung einmal kurz erläutern?
Also das ist natürlich sehr facettenreich, die Unterschiede. Von den Kosten her ist es so, dass ein Provisionsberater dann bezahlt wird, wenn ein Abschluss getätigt wird. Also das heißt, per se ist die Beratung eigentlich erstmal umsonst, damit wird ja auch häufiger geworben. Die Beratung ist natürlich aber nur so, ist nur dann umsonst, wenn nachher kein Produktabschluss stattfindet, was ja nicht das Ziel ist des Provisionsberaters, weil er nur dann bezahlt wird, wenn ein Produkt abgeschlossen wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich nur bezahlt werde, wenn etwas abgeschlossen wird, habe ich ein sehr hohes Interesse daran, dass etwas abgeschlossen wird. Vielleicht auch, dass etwas abgeschlossen wird, obwohl es für mich gar nicht sinnvoll ist. Ja, das ist also so ein Interessenskonflikt, der an der Stelle entsteht. Plus, ich werde mehr bezahlt, wenn mehr abgeschlossen wird. Also wenn ich statt 100 Euro 200 Euro spare, ein Leben lang, in so eine Versicherung zum Beispiel, dann bekomme ich als Provisionsberater mehr Geld. Das ist jetzt per se erstmal gar nicht schlimm, aber es kann natürlich dazu führen, dass man einem Kunden einen höheren Vertrag gibt oder ihm sagt, hey, investier doch an der Stelle hier mal mehr, weil er dafür mehr bekommt. Und dort ist eben die Unabhängigkeit gefährdet an der Stelle, weswegen ja auch Verbraucherschutz, aber auch andere Verbraucherportale sagen, mach es selbst oder geh halt zum Honorarberater, weil das ist der Einzige, der sich wirklich unabhängig nennen darf. Das ist auch ein großer Unterschied. Ja, viele Strukturvertriebe oder auch Versicherungsmakler spielen damit so Begriffen wie ungebunden, aber unabhängig darf keiner verwenden, weil sie eben halt nicht unabhängig sind. Und diese Kosten, die halt in den Finanzprodukten anfallen, wir nehmen mal als Beispiel so typische klassische Rentenversicherungen, die sind halt enorm, wo teilweise, wenn man sagt, ich will mal 400, 500 Euro im Jahr sparen, als jemand, der Mitte 20 ist oder Anfang 30, wo es dann schon Unterschiede gibt, die nachher in so Bereiche gehen von knapp 100.000 Euro oder mehr an Unterschieden an Ablaufleistung. Weil halt eben in diesen Provisionsverträgen hohe Abschlusskosten drin sind, Abschlussprovisionen, ja, die abhängig sind von dem, wie viel man dort einzahlt, aber auch die laufenden Kosten häufig höher sind als bei sogenannten Nettotarifen, jetzt im Versicherungsbereich, wo man eben auf die Provision verzichtet und auch auf laufende Kosten verzichtet wird. Das sind ganz, ganz häufig, um das mal an der Stelle abzurunden, Kosten, die meisten gar nicht auf dem Schirm haben. Die die meisten auch gar nicht auf dem Schirm haben und sich fragen, ja, da war der nette MLP-Typ oder wer auch immer an der Uni und der hat mir dann so ein Seminar angeboten oder teilweise bekommt man ja auch nur, ich habe letztens von Medizinstudenten gehört, man bekommt nur Altklausuren über MLP in Heidelberg, wenn man sich da beraten lässt, wo ich mir denke, also was ist das denn? Ja, das ist ja schon fast Erpressung, aber man denkt dann so, ja, okay, warum machen die das, ne? Und ja, okay, dann verdienen die ein bisschen Provision, aber den meisten Leuten ist gar nicht klar, dass man als so ein Berufsstarter, wenn man mal so eine Versicherung bei jemandem macht fürs Alter mit 150 Euro und so eine Berufsunfähigkeit, dass der Berater mal bummelig direkt 4.000 Euro verdient. Und dann ist auch klar, warum die da stehen und sagen, wir geben euch mal Altklausuren und mal einen Bierkasten umsonst oder sponsern euch oder machen irgendein Persönlichkeitsassessment mit euch. Das Interesse ist nicht daran, den Leuten wirklich zu helfen, sondern einen Vertrag zu verbimmeln, wo ich 4.000 Euro verdiene.
Absolut. Also das erlebe ich auch. Und es ist also diese vermeintlich kostenlose Beratung ist ja am Ende überhaupt nicht kostenlos. Und ich glaube mittlerweile, in der Finanzindustrie wird ja sehr viel reguliert, Kosten müssen ausgewiesen werden. Also die meisten wissen, ja, da fallen schon Kostenprovisionen an. aber das Ausmaß ist ihnen nicht bekannt. Also ich habe immer das Gefühl, die Leute denken, ja, das sind halt so ein paar hundert Euro und damit ist es dann getan. Aber wenn sie dann echt irgendwie mal 5 oder 10 Jahre später ihren Vertrag angucken und da dann sehen, dass überhaupt noch kein Guthaben im Vertrag angespart ist und auch, was du ja gerade angesprochen hast, diesen extrem wichtigen Aspekt, dass die Ablaufleistung am Ende auch viel geringer ist, also meine Rente deutlich geringer ausfällt, dass das einfach den meisten nicht bewusst ist und das ja auch so die Krux ist, ein Stück weit in der Honorarberatung jetzt jemandem zu erklären, warum es Sinn macht, auch dafür Geld in die Hand zu nehmen. Was sagst du da deinen Kunden, wenn die jetzt eben zu dir kommen und eben noch nicht verstehen, warum ihr eben für eure Beratung eben auch Geld verlangt und die Beratung eben nicht kostenlos ist?
Ja, also ich glaube, das, was jedem, und das kann man hier auch an der Stelle sagen, klar sein muss, ist, es gibt jetzt nicht besser oder schlechter. Ne? Also wenn ich jemand bin, der sagt, ich will mich erstmal nur informieren, ich will gar nichts abschließen und oder ich will nur einen kleinen Vertrag machen mit 25 Euro im Monat sparen, dann wird eine Honorarberatung zu teuer sein. Das sagen wir auch Leuten. Also wir haben zum Beispiel, also wir arbeiten meistens mit Pauschalhonoraren. Das heißt, wir zeigen jemand, wie hoch ist der Aufwand unserer Dienstleistung, 5, 6, 7, 8 Stunden und sagen, das kostet dann 1.500 Euro. Oder auf Zeitbasis, das sind dann 200 Euro, die wir pro Stunde nehmen. Und das kann natürlich für jemanden, ja, der sagt, hey, ich will mich jetzt erstmal informieren und kannst du mich mal 2 Stunden updaten für einen Vertrag, wo man 25 Euro aufwendet, im Monat 400 Euro erstmal zu zahlen, das lohnt sich nicht. Ne? Also da kann eine Provisionsberatung besser sein. Aber was wir meistens machen und so kommen die meisten Kunden auch zu uns, die sind aufgeklärt und die wissen, Provisionsberatung oder mein typischer Banker, die ist nicht zwangsläufig unabhängig. Und ich bin bereit, für diese Unabhängigkeit zu zahlen. Ich weiß aber noch nicht genau, in welchem Ausmaß. Und dann muss man den Leuten die Dienstleistung erklären und sagen, du pass mal auf, ähnlich wie wenn ein Handwerker zu dir kommt und du dem sagst, hey, kannst du meine Wohnung streichen? Dann guckt er sich das an, kommt zu dir, macht dir einen kostenfreien Kostenvoranschlag und sagt, das kostet 1.500 Euro. Kannst du machen oder kannst du sein lassen? Und genauso ist es bei einer Honorarberatung auch. Das heißt, du zeigst auf, in welchem Maße der Aufwand entsteht und erklärst die Kosten, die dem gegenüberstehen. Und was wir dann häufig machen, ist mal zu sagen, hey, pass mal auf, gerade bei so Versicherungsverträgen oder Berufsunfähigkeitsversicherung, das ist jetzt apropos die Provision, die du wahrscheinlich im Durchschnitt zahlen würdest. Also du zahlst bei uns ein Honorar zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Das, was du aber wahrscheinlich an Provision gezahlt hättest, läge eher bei 5.000 bis 7.000 Euro. Und dann schlackern die meisten schon mit den Ohren und sagen, okay, habe ich verstanden. Der Unterschied ist nur der bei einer Honorarberatung und das muss man den Leuten, also das ist auch ein Lernprozess auch in der Gesellschaft, dass man die Kosten transparent sieht und dass man sie von seinem eigenen Konto überweist. Denn bei Provisionen ist es ja so, dass, was du hier richtig gesagt hast, innerhalb der ersten 5 bis 10 Jahre, je nach Anbieter, wird, wenn du 100 Euro in den Vertrag einzahlst, kommen nur effektiv wahrscheinlich 70 bis 80 Euro an und der Rest wird halt ratierlich dafür genutzt, um die Provision, die einmalig an den Vermittler fließt, zu bezahlen. Das heißt aber, man sieht die Kosten nicht transparent, ja, sondern man tilgt sie über seinen Beitrag. Ja. Bei der Honorarberatung ist das anders. Wenn ich dir jetzt eine Rechnung stelle von 1.500 Euro, dann musst du die von deinem Konto bezahlen und kannst denken, ja cool, das ist jetzt also meine Reise nach Portugal, die ich jetzt nicht machen kann, weil ich mich jetzt um meine Altersvorsorge kümmere. Das ist natürlich jetzt erstmal relativ uncharmant, aber wenn man das andersrum mal betrachtet, kauft man sich halt vollkommene Unabhängigkeit. Man hat einen Berater da, der keinen Interessenskonflikt hat. Und langfristig gesehen, gerade bei so Altersvorsorgeverträgen, hat man einen Buy-in, einen einmaligen Buy-in getätigt, um dafür nachher 5, teilweise 6-stellige höhere Ablaufleistung zu haben. Und den Deal zu sagen, ich zahle einmalig mehr Geld, was ich transparent sehe, und bekomme dafür nachher das Zigfache mehr raus, den würde ich auf jeden Fall eingehen, neben den ganzen anderen Komponenten wie Unabhängigkeit, kein Interessenskonflikt.
Ja, absolut. Jetzt hast du ja eben angesprochen, dass es wirklich darauf ankommt, eben ja einen unabhängigen Berater eben auch zu haben. Es ist aber so, dass ja viele Finanzvertriebe von sich eben auch behaupten, dass die unabhängig agieren. Woran erkenne ich denn jetzt einen Honorarberater, also eben diejenigen, die wirklich unabhängig beraten? Wo finde ich die?
Ja, also am besten googeln. und sich auf der Homepage umschauen, weil es gibt, also der Begriff Honorarberater ist nicht geschützt. Das heißt, ich würde wie folgt vorgehen: Man geht auf die Homepage des jeweiligen vermeintlichen Honorarberaters und schaut erstmal unten ins Impressum rein. So. Und für Geldanlagen, also wenn man sagt, ich will ein Depot aufmachen, ist das eindeutig geregelt, dann sollte der Berater nach Paragraph 34h registriert sein, ne? Honorarfinanzanlagenvermittler. Daran kann ich erkennen, dass dem Berater es verboten wird, Provisionen zu nehmen. Ich kann also davon ausgehen, dass er ein Honorar nimmt, also weil er sonst kann, also nicht anders Geld verdienen könnte. So. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, da wird es ein bisschen komplexer. Also wenn man ganz sicher gehen will, dann sucht man weiter und findet wahrscheinlich über dem Paragraph 34h in seinem Impressum den Paragraph 34d Absatz 2, der im Endeffekt sagt, man ist Versicherungsberater und darf auch für Versicherung keine Provision nehmen. Nichtsdestotrotz kann ein echter Honorarberater aber auch nach Paragraph 34d Absatz 1, ich weiß, es ist ein bisschen technisch, aber es hilft am Anfang erstmal zu gucken und sich passend zu orientieren. Also Paragraph 34d Absatz 1, Versicherungsmakler, auch ein typischer Versicherungsmakler kann auf Honorar arbeiten. Dann muss man aber auf der Homepage gucken und auch den Honorarberater fragen, wie er im Endeffekt arbeitet. Ein echter Honorarberater sollte wie folgt arbeiten. Er nimmt also entweder ein Pauschalhonorar, was unabhängig ist von der Höhe des Abschlusses und vom Abschluss, oder er sagt einfach, ich arbeite auf Zeitbasis, also ich arbeite nach einer zeitlichen Vergütung, ich nehme 200 € pro Stunde und ich denke, dass das, was wir hier machen werden, ungefähr 5 bis 6 Stunden, 7 Stunden dauern wird aus der Erfahrung. Das sind echte Honorarberater. Es gibt auch Honorarvermittler, wo aus unserer Sicht aber auch wieder ein Interessenskonflikt entsteht, die nämlich hingehen und sagen, ja, ich gebe dir einen provisionsfreien Tarif, aber die Höhe meines Honorars orientiere ich daran, wie viel du einzahlen würdest. Und das ist ehrlich gesagt unter uns eine verkappte Provisionsberatung, ja, also weil der Interessenskonflikt ändert sich nicht. Er wird nur bezahlt, wenn er was abschließt, und er wird mehr bezahlt, wenn man mehr abschließt. Da steht zwar dann manchmal auch außen Honorarberater drauf, und das, ich weiß, das wird dann für euch als Verbraucher auch nicht einfacher. Daher muss man also A, um das nochmal zusammenzufassen, ins Impressum schauen, wenn es Paragraph 34h und Absatz 1, 34d Absatz 2 ist, sorry, dann ist es safe, ein Honorarberater. Und wenn es Absatz 1 ist, aber auch bei Absatz 2, muss ich halt gucken, wie lässt er sich im Endeffekt bezahlen. Und er sollte sich entweder pauschal bezahlen lassen für ein Pauschalhonorar, was man als Kostenvoranschlag vorab rausgibt, unabhängig von dem, was man abschließen will, oder halt auf Zeitbasis. Dann hat man einen echten Honorarberater, den man auch sucht, um unabhängig ohne Interessenskonflikte beraten zu werden.
Das waren auf jeden Fall super wichtige Hinweise für die Zuhörer, die du da genannt hast. Wie du auch gesagt hast, ein bisschen verwirrend, denn ja, viele denken ja, alle Berater sind gleich, erstmal so die Annahme. Aber der Teufel steckt ja wie so oft bei Finanz- und Versicherungsthemen im Detail oder aber, wenn es jetzt um den Beraterstatus geht, eben im Impressum, wo man dann eben nachschauen kann, unter welchem Status der Berater tatsächlich agiert.
Genau, ja.
Nun kann man ja nicht sagen, dass grundsätzlich die Qualität der Beratung bei Honorarberatern besser ist als bei den Provisionsberatern. Das ist ja auch ja sehr personenabhängig. Was für eine Ausbildung hat der Berater genossen? Welche Erfahrungen hat er selbst eben in Finanz- und Versicherungsgeschäften? Auf welche Kriterien sollte ich da als Kunde achten, ja, damit ich eben möglichst eine gute Beratung eben auch erhalte? Woran kann ich das festmachen?
Ja, also im Endeffekt, wie du schon ganz richtig sagst, hängt das von dem Berater ab. Was schon der Fall ist, aus unserer Erfahrung auch, ist, dass wenn man die Kosten transparent sieht als Verbraucher, genauer hinschaut, auch genauer hinschaut, wie qualitativ gut ein Berater ist. Und man als Berater, als Honorarberater, sein Honorar auch mehr rechtfertigen muss, wenn der Kunde es transparent sieht. Das heißt, aus unserer Erfahrung, und das zeigen auch andere Länder, steigt die Qualität bei der Honorarberatung. Auch da gibt es schwarze Schafe, keine Frage. Genauso gibt es gute Berater beim Provisionsvertrieb. Aber die Tendenz geht dahin, dass die Qualität beim Honorarberater höher ist. Ansonsten ist das wie in jedem anderen Bereich, dass ich halt darauf achte, welche Fortbildung hat der Berater gemacht, welche Referenzen hat er, wie bewerten ihn Kunden übers Internet, ja, also was sind da im Endeffekt die Merkmale. Aber ansonsten ist es wie bei jeder anderen Dienstleistung, wo man halt auch schauen muss, wie ist der Berater registriert, was hat er für Fortbildung, was hat er für Bewertungen. Das ist dasselbe wie beim Arzt. Wenn ich zum Arzt gehe, weiß ich auch nicht, wie gut er im Endeffekt ist. Ich muss davon ausgehen, dass er ein gutes Studium gemacht hat, dass er zu Recht seinen Titel hat und ihn ehrlich erworben hat. Und dann schaue ich mir bei Yameda Bewertung an und hoffe, dass er mir gut helfen kann und gleichzeitig auch noch sympathisch ist.
Jetzt hast du ja gerade schon beschrieben, wie das eben mit der Bezahlung eben der Honorarberater abläuft, dass sie eben entweder auf Pauschalen oder aber auch mit einem Stundensatz arbeiten und dann Kostenvoranschlag eben dem Kunden oder dem Interessenten eben übermittelt wird. Wie läuft die Honorarberatung bei euch in der Praxis ab, wenn sich jetzt jemand entscheidet, den Weg mit euch zusammenzugehen?
Also erstens mal gibt es bei uns ein kostenfreies Erstgespräch. Das bedeutet, man lernt sich gegenseitig kennen, sowohl persönlich als auch von der Dienstleistung. Im Nachgang oder man hat die Preise schon auf unserer Homepage gesehen, bekommt man dann aber einen Kostenvoranschlag und dann kann man sich entscheiden, nochmal Fragen stellen. Und wenn man dann sagt, hey, es geht los, und dann ist das im Endeffekt wie jede andere Beratung auch, die auf Provisionsbasis passieren würde. Und das hängt natürlich auch vom Bereich ab, ob man jetzt Geldanlage hat, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung, Immobilienfinanzierung. Man beschäftigt sich mit dem Kunden, mit dem Verbraucher, man fragt persönliche Daten ab, man schafft einen Status quo. Und das ist ein Unterschied. Man versucht, oder zumindest ist es bei uns so, in der Honorarberatung dem Kunden eine Entscheidungsgrundlage zu liefern, ihn zu befähigen, dass er selbst entscheiden kann. Weil ich ja nicht mehr ein Produkt verkaufen muss, was vermeintliche Vorteile für mich als Berater birgt oder wo ich vielleicht denke, naja, das erzähle ich ihm jetzt nicht, hat wahrscheinlich auch keine Relevanz, aber ich erzähle es ihm nicht, weil das ist jetzt nicht unbedingt verkaufsförderlich. Das hat man als Honorarberater nicht. Deswegen ist, glaube ich, die Erfahrung, dass wir die Beratung, und das würde ich jetzt mal pauschal so in den Raum werfen, auch nicht für alle, aber ich würde sagen, die Honorarberatung ist ausführlicher und je nachdem, wie gut dann auch der Honorarberater ist, schafft eine bessere Grundlage, eine eigene Entscheidung zu treffen. Was ich für eine Strategie, zum Beispiel fürs Alter fahren will oder für welche Produkte ich mich entscheiden möchte. Und das schafft dann auch noch ein ganz anderes Gefühl eben für jeden da draußen, der eben bei einer Honorarberatung war. Weil wenn man, und das ist jetzt wieder psychologisch, wenn man selbst entscheiden kann und nicht das Ganze vorgekaut bekommt vom Berater, dann habe ich Kontrolle über die Situation und Kontrolle schafft bei den meisten Menschen Sicherheit. Das heißt, mein Finanzplan, den ich mache, den ziehe ich langfristig wahrscheinlich länger durch, als wenn ich beim Banker oder Provisionsberater war. Typischer Banker, wir haben damals auch beim Strukturvertrieb mal so Testberatung gemacht, der dreht nach einer halben Stunde den Bildschirm um und sagt nach ein paar Fragen, hier ist das Angebot, willst du es machen oder willst du es nicht machen? Dass ich so einen Vertrag wieder knicke, und das zeigen ja auch die Statistiken, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Und das macht die Honorarberatung dann doch ganz anders, dass man eben versucht, den Kunden auszubilden, wäre zu hart gesagt, aber eben zu befähigen, eigene Entscheidung zu treffen. Und wenn er dann eine Entscheidung getroffen hat, dann besteht auch über einen Honorarberater die Möglichkeit, eben provisionsfreie, sogenannte Nettotarife bei Altersvorsorgeverträgen zu bekommen und dort eben genauso, wie man das sonst auf Provision bekommen hätte, einen Vertrag zu haben, der aber dann deutlich kostengünstiger ist.
Ja, das Involvement ist ja viel größer bei jemandem auch, der jetzt sagt, ich nehme jetzt das Geld in die Hand und investiere eben ja schon in diese unabhängige Beratung. Insofern kann ich diesen Punkt, den du gerade ansprachst, dass man eher gewillt ist, dann auch langfristig an seinem Finanzplan, Altersvorsorgeplan festzuhalten, dass das tatsächlich dann auch zutrifft.
Ja.
Ja, was würdest du jungen Menschen raten, die nun gerade angefangen haben, ihr erstes Geld zu verdienen? Wie sollten die sich diesem Thema aus deiner Sicht annähern?
Ich glaube, so ein Format, wie du es machst mit Podcasts, ich finde auch noch, also klar, unser Podcast, den hast du ja schon gesagt, den ich mit Lena mache, mit einer Person, die auch gar keine Ahnung von dem Thema hatte und wo wir wirklich von Anfang an eine Reise machen in die Finanzwelt und einfachste Dinge erklären, weil jemand sich überhaupt nicht auskennt. ich glaube, dass solche Formate extrem wichtig sind. Mir fällt dann nochmal der Moneypenny zum Beispiel ein, Finanzfluss, Finanztipp. Ich glaube, wenn man sich solche Dinge durchliest, auch Gerd Kommer zum Beispiel als Buch, wenn es um das Thema Investieren geht, wenn man da mal so einen Eindruck davon bekommt, wie man eigentlich Geld investieren kann und das von Leuten erzählt bekommt, die gar kein Interesse haben, einem was zu verkaufen, dann hat man da, glaube ich, einen guten Einblick. Und was wir häufig erleben, und das ist dann der nächste Tipp an der Stelle, also erstmal sich mit dem Thema selbst beschäftigen. Ja, das ist das Allerwichtigste, denn über das Thema Geld beschäftigt man sich auch nochmal mit sich selbst besser. Und man lernt sich nochmal anders kennen. Das ist eine ganz, ganz wertvolle und spannende Reise an der Stelle. Und wenn man dann sagt, hey, ich brauche jetzt aber konkrete Hilfe und ich habe nicht die Zeit dafür, weil ich bin Berufsanfänger, ich starte gerade durch, ich habe wenig Zeit, aber ich verdiene Geld und ich weiß, ich muss mich drum kümmern, dann kann es halt Sinn machen, nachdem man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt hat, sich einen Experten zu suchen, sich einen unabhängigen Experten zu suchen, einen Honorarberater, der halt sagt, pass auf, ich nehme dich an die Hand, ich gebe dir Struktur, wir machen das in einer verkürzten Zeit, als wenn du es selbst machen würdest und in einer höheren Qualität höchstwahrscheinlich, um mit dir eine Strategie zu erarbeiten, wie wir dich optimal absichern, wie wir optimal dein Geld anlegen. Ja, und parallel kann ich ja immer noch weiterhin diese Kanäle, die ich gerade erwähnt habe, weiter verfolgen, um mich halt auf dem Laufenden zu halten. Ich denke, das sind so die ersten Schritte. Wichtig ist aber immer zu verstehen, wenn ich irgendwo ein Produkt kaufe, welches Interesse hat derjenige, der es mir verkauft? Ja, und wie verdient der Geld? Das muss man sich immer die Frage stellen. Und wenn man das für sich klären kann und auch damit fein ist, egal welche Entscheidung man trifft, dann ist es gut. Die Empfehlung, die ich geben würde, habe ich ja gerade schon genannt.
Ja, ich danke dir, Ingo, dass du uns heute mal so einen Einblick in die Honorarberatung gegeben hast und auch in deinen ja persönlichen Weg zur finanziellen Freiheit. Ich habe zum Abschluss immer drei kurze, knackige Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle, die ich auch dir stellen würde und du darfst kurz und knapp antworten. Ja. Geld ist für dich was?
Universell.
Reich sein bedeutet für dich?
Zufriedenheit.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Genau das Gleiche machen wie jetzt. Ich will da mal kurz einhaken. Wir übersetzen oder ich übersetze für mich Geld immer mit ich. Und wenn ich den Satz dann, den du gerade gesagt hast, übersetze für mich, dann heißt das, wenn ich für mich keine Rolle spiele, würde ich was machen? Ich spiele für mich ja aber eine Rolle, deswegen gibt es den Satz bei mir gar nicht.
Ja, ich verstehe deine Logik.
Das ist immer eine ganz spannende Übersetzung, die kann ich jedem nur am Ende mitgeben. Alle Synonyme, die man mit Geld hat oder auch das Wort Geld einfach mal mit ich auszutauschen einen Tag lang. Es ist ganz, ganz spannend, was man dann über sich selbst erfährt, welche Glaubenssätze und welche Gedanken man hat. Und deswegen ist mir der Satz egal, ja, weil ich genauso handeln würde, ob mit oder ohne Geld. Ja, das ist vielleicht zum Abschluss ganz spannend.
Absolut, das war nochmal ein super Tipp. Also alle Zuhörer, das Wort Geld durch ich ersetzen, wie du gerade gesagt hast. Und mal gucken, was das mit einem macht, was man da so herausfindet.
Definitiv.
Ja, das ist noch ein schöner Abschluss für unsere heutige Podcast-Folge. Ich danke dir, Ingo, dass du dabei warst und wünsche dir noch eine wunderbare Zeit in der Karibik.
Vielen lieben Dank, hat mich auch sehr gefreut und ja, dir auch viel Spaß auf deinen Wegen.
Dankeschön, ciao.
Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie du ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast, oder schreib mir eine Nachricht an hello@sparhelden.de, wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.